Ja, freut mich, dass so viele im Raum sind zu einer Architektursession. Architektur ist ja immer das ganz Langweilige, da wo nichts passiert, da wo kein Experiment drin ist, da wo man nicht Source Code sieht. Es ist also nicht die klassische The Next Top Feature of Visual Studio oder die Next Top Feature der Cloud. Von daher freut mich, dass so viele da sind. Wir werden uns die nächste Stunde ein bisschen mit Azure Cloud Architektur Blueprints beschäftigen, um herauszufinden, was muss ich tun, um eine hochverfügbare, eine skalierbare und wie es jeder in seinem Manager-Magazin natürlich auch liest, eine sogenannte Resilient Application zu bauen. Bevor wir tief einsteigen, wollte ich mich vorstellen, mein Name ist Robert Eichenseer, ich arbeite innerhalb der Microsoft als Senior PM, Senior Program Manager in einer Abteilung, sehr kryptisch, Azure COE IoT, Center of Excellence mit einem Schwerpunkt auf IoT-Lösungen. Und die Hauptaufgabe von unserer Abteilung, von unserer Division ist, wirklich mit Kunden, mit Partnern, mit Endkunden zusammenzuarbeiten. Und wenn Sachen nicht so funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren könnten, einfach zu unterstützen und die technischen Hürden aus dem Weg zu räumen. Gut, soweit so viel zu mir. Wo fängt man an? Wo beginnt man bei einer Architektursession, wenn es darum geht, hochverfügbare, skalierende Architekturen aufzubauen und zu designen? Und ich dachte, beginnt man doch mal in der wirklichen Welt, nicht auf einem weißen Sheet Papier und macht ein paar Kästchen drauf, sondern Microsoft hat vor ein paar Monaten zusammen mit der Krones AG aus Neutraubling einen Showcase aufgebaut, einen IoT-Showcase. Wir werden nicht viel über IoT hören, wen das interessiert. Mittwoch habe ich nochmal explizit über IoT einen Vortrag. Aber wir haben mit der Firma einen Showcase aufgebaut, wo man auch ein ausfallsicheres, ein hochskalierendes und auch ein Backend, was bezahlbar ist, benötigt haben. Und die Frage ist, wie haben wir das getan? Und bevor wir reingehen, wie haben wir das getan, wollte ich das Backend mal ein Stück zeigen oder vielmehr die Lösung, wie sie aussieht, welche Funktionalitäten dahinter stehen. Und die Krones AG ist ein Maschinenbauer, nach eigener Aussage einer der Weltmarktführer, wenn es darum geht, Maschinen für die Apfelindustrie zu produzieren. Und Maschinen von Krones stehen wirklich weltweit. Die Frage ist, was bräuchte jetzt eine Krones, um ihre Maschinen mit Mehrwert zu versorgen? Und wir sind auf diese Idee gekommen. Das ist jetzt hier ein Dashboard, wie es ein Anlagenbetreiber sehen könnte. Und ich sehe hier Produktionsstraßen. Wir haben jetzt das hier Contoso Bottling Company genannt. Wir müssen das immer so nennen. Aber stellen Sie sich einfach einen großen, weltweit operierenden Getränkeabfüller, wo Sie auch, ich sehe es gerade auf den Tischen, die Getränke von diesen Abfüllern haben. Und was jetzt sehr spannend ist, so ein Abfüller kann jetzt einmal unten auf so ein KPI, Key Performance Indicator, klicken. Und ich habe jetzt hier mal auf Energie geklickt. Und jetzt kommt der aktuelle Energiebedarf aller Produktionsstandorte. Und wenn Sie genau hinschauen, die kleinen Ziffern, die ändern sich. Das heißt, das ist jetzt nicht hier irgendwo was von gestern, sondern wenn ich einen Drilldown mache und mir eine Fabrik mal näher anschaue, dann sehe ich jede Sekunde den aktuellen Energiebedarf von dieser einen Produktionsstraße, von dieser Niederlassung. Und ich sehe mehr. Ich sehe nicht nur den aktuellen Energiebedarf, ich sehe jede Sekunde eine Prädiktion in die Zukunft, wie wird es in der nächsten Sekunde aussehen. Ich sehe im oberen Bereich, da sehen Sie den kleinen Balken oder diesen kleinen Pfeil neben dem A, das sehe ich über einen längeren Zeitraum. Wird es besser oder wird es schlechter? Weil momentan mit A, das ist nicht wirklich gut. Und gerade in Europa ist Energie ja sehr kostenintensiv. Das heißt, je weniger Energie, umso besser. Ich sehe mit der blauen Linie nochmal einen Vergleich mit einem Produktionsstandort in der Vergangenheit. Das heißt, vielleicht die Daten von gestern, wenn es ein saisonales Produkt ist, die Abfülldaten vielleicht vom letzten Sommer, vielleicht vom letzten Winter. Und das wird hier sekundengenau aktualisiert. Und Sie können sich vorstellen, was da für ein Backend dahinter stehen muss. Weil wir müssen all die Daten von den Maschinen einsammeln. Es müssen diese KPIs, diese Key Performance Indikatoren berechnet werden. Und sie müssen danach einem Dashboard visualisiert dargestellt werden. Es geht noch weiter. Das ist hier nur die Darstellung. Wir können noch einen tieferen Drilldown machen. Jetzt sehen wir eine einzelne Produktionsstraße und auch bei der einzelnen Produktionsstraße habe ich genau die gleichen KPIs, die gleichen Key Performance Indikatoren. Es ist nur ein tieferer Drilldown, um zu zeigen, was da an Informationen kommt. Und jetzt machen wir mal was Böses. Wir ingesten mal einen Fehler. Ich kann hier einen Fehler produzieren, indem ich Energiedaten in das Komplettsystem einspeise, und das ist hier live, das ist kein Fake. Ich bin hier Internet-connected, ich habe das Backend in der Cloud laufen und habe jetzt dem Cloud-Backend schlicht und ergreifend Telemetriedaten geschickt, die so aussehen. Und zwar habe ich einen steigenden Anstieg oder einen steigenden Anstieg des Energiebedarfs simuliert. Und das Backend hat diesen Anstieg erkannt, hat ihn intern verglichen mit abgelegten Patterns, weil ein steigender Energieverbrauch, der ganz langsam ansteigt, ist immer ein Zeichen, auf der Maschine läuft was nicht. Vielleicht ist ein Filter verschmutzt, vielleicht ist in einem Kompressorschlauch ein kleines Loch und der Motor braucht mehr Energie, um den gleichen Druck zu erzeugen. Und genau das ist jetzt gerade im Hintergrund passiert. Diese Daten, die reingekommen sind, sind mit einer großen Menge an definierten Patterns verglichen worden und hier ist eine Übereinstimmung aufgetreten und dem Dashboard ist gesagt worden, pass auf, es sieht so aus, wie wenn wir hier eine High Friction Detected Main Drive Consumes Excessive Energy. Energy Consumption Raises. Das geht so in diesen Predictive Maintenance Gedanken hinein, der momentan sehr hype ist, wo man in jedem Manager-Magazin mehr oder minder drüber liest. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel für ein Backend, was ausfallsicher funktionieren muss. Weil Sie können sich vorstellen, all diese Datensammlung, diese Auswertung, ich habe hier zwar eine sehr leistungsfähige Maschine, aber das kann auf so einem kleinen Gerät einfach nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche sehr viel Compute Power. Die Compute Power muss ausfallsicher sein und ich brauche auch eine Hochverfügbarkeit. Das heißt, ein Entwickler kann nicht kommen und sagen, naja, ich habe da mal die Version 2, die spiele ich mal ein, das wird 2 Stunden dauern und in den 2 Stunden habe ich halt keine Überwachung meiner Produktion. Und die Frage, die sich hier stellt, ist, wie kann ich so etwas implementieren? Und wenn ich da in die Slides zurückgehe, wie könnte man sowas implementieren? Was brauche ich dafür? Und ich persönlich bin immer ein Fan, bevor ich eine Architektur aufmale und all die Marketingbilder, die ich im Web durch irgendeine Suchmaschine finde oder alles, was ich im Manager-Magazin gelesen habe, bevor ich das irgendwo versuche, in eine Architektur zu pressen, versuche ich mir mal vorzustellen, welchen Datenfluss habe ich überhaupt und in welche Komponenten kann ich diesen Datenfluss zerteilen. Und wenn man sich das mal anschaut, haben wir auf jeden Fall eine Compute-Einheit. Wir brauchen also Server, die die Algorithmen durchführen. Im Detail brauchen wir Server, die den Ingest abhandeln können, also das Sammeln der Daten von der einzelnen Produktionsstraße. Da würde ich jetzt in dem Talk nicht näher drauf eingehen, wen es interessiert. Am Mittwochnachmittag habe ich dann nochmal einen detaillierten Talk, wie man so etwas tun kann. Ich würde ein bisschen mehr auf diese Frontend-Services und vor allen Dingen auf die Business-Logik im Hintergrund gehen. Weil die Frontend-Services, das sind die Dienste, die die Applikation, die Sie gerade gesehen haben, wirklich mit Daten versorgen. Weil die Applikation ist nett, die hat schön ausgesehen, da waren sehr viele bunte Rädchen dran, die alle schön geleuchtet haben und es hat sich alles schön dargestellt. Aber die wirkliche, ich nenne mal das wirkliche Engineeringskunst, steckt im Backend, dass aus all diesen Daten genau diese Information erzeugt, dass diese KPIs im Sekundenbereich ermittelt. Und sobald die ermittelt worden sind, müssen die natürlich an ein Frontend weitergegeben werden. Und da braucht man ausfallsichere, hochskalierende Compute. Das nächste, was wir brauchen, wir müssen all diese Daten, die gesammelt werden, auch irgendwo abspeichern, damit, Sie haben es gesehen, dieser blaue Balken, das war ein saisonaler Vergleich, damit ich in Real-Time oder Near-Real-Time einen Vergleich mit einem Vergleichsperiode, mit einem saisonalen Vergleichsprodukt herstellen kann. Das heißt, ich muss das alles speichern. Und die Challenge ist, also die Herausforderung, das muss sicher sein und das muss vor allen Dingen auch reliable sein. Weil wenn so ein Dienst angeboten wird und die Server sind aus welchen Gründen auch immer nicht da, dann haben wir ein Problem. Und gerade bei uns hier in der Region Nürnberg, ich komme selbst aus der Region, ich glaube, jeder erinnert sich, wir hatten vor ein paar Wochen einen Ausfall einer großen Bundesbehörde mit Sitz in Deutschland, wo keiner über mehrere Tage arbeiten konnte. Und genau so etwas sollte nicht passieren, darf eigentlich nicht passieren, gerade wenn man in so einen Produktionsstandort geht, weil wir können es uns hier in Deutschland in einem Hochlohnpreisland, können wir uns nicht erlauben, dass eine Produktion einfach mal steht für ein paar Tage. Wie kann ich so etwas aufbauen? Und genau das möchte ich heute mit Ihnen mal durchgehen. Ich möchte Ihnen Denkanstöße geben, wie kann man es tun und Ihnen auch Lösungsansätze geben, wie das auf der Microsoft-Plattform mit Microsoft-Technologie geht. Und bevor man beginnt, es geht immer mit dem Compute los und zwar Compute lokal. Lokal heißt für mich jetzt nicht zu Hause bei mir unterm Schreibtisch, sondern lokal heißt in einem Rechenzentrum. Weil bevor ich in mehrere verteilte Rechenzentren gehe, muss mein System in einem lokalen Rechenzentrum funktionieren. Und das klassische Pattern hier ist skalieren. Man liest es überall, aber was bedeutet skalieren? Ich gehe über diese grundsätzlichen Sachen ein bisschen schneller drüber. Wenn Sie mehr wissen wollen, lassen Sie mich einfach wissen, kann ich tiefer reingehen. Aber das klassische Pattern, und man sieht es hier schön, wenn ich hier switche, ist es skalieren. Aber nicht ein Scale-up, wie man ihn häufig bei On-Prem-IT vorfindet. Und Scale-up heißt größere CPU, größere Festplatte, mehr Hauptspeicher, sondern ein Scale-out. Und Scale-out heißt, den Dienst nicht auf eine Maschine, sondern den Dienst auf mehrere Maschinen packen. Weil wenn dann eine von diesen Maschinen ausfallen sollte, dann habe ich den gleichen Dienst noch auf anderen Maschinen. Das ist ein grundlegendes Pattern, das werden Sie immer hören. Aber gerade bei mir in meiner täglichen Arbeit sehe ich sehr viele Kundenpartner, die es nicht so tun. Das heißt, immer ein Scale-out versus einem Scale-up durchführen. Und den Scale-out nicht nur für die Customer, für die Endgeräte, also für das, was wirklich von außen benutzt wird, sondern diese im Regelfall großen monolithischen Applikationen, die sollen auch in kleinere Dienste zerlegt werden. Neusprachlich heißen sie jetzt ja Microservices. Das heißt, diese großen monolithischen Applikationen, auch die sollten skaliert werden, die sollten getrennt werden in einzelne Services. Und man sieht es hier in dem Beispiel schön, ich habe das große monolithische zerteilt in Frontend-Facing-Services und in Business-Logic-Services, die wiederum auf anderen Maschinen laufen können und dort auch skaliert werden können. Was wir mit Azure zugeben an Funktionalität, out of the box ist immer ein Load Balancer für alle Endpunkte, die ins öffentliche Netz gehen. Aber es gibt auch interne Load Balancer, die einfach hinzukonfiguriert werden können. Ich sehe es relativ selten, dass sie konfiguriert werden, weil sie nicht übers Portal einfach mit ein paar Mausklicks konfiguriert werden können, sondern weil man ein bisschen PowerShell dafür benötigt, um einen internen Load Balancer in das Komplettsystem einzutragen. Und wenn man diese einfachen Sachen mal berücksichtigt, dann kann schon mal eine Festplatte in irgendeinem Serversystem ausfallen, weil ich habe mehrere Server, die den Dienst zur Verfügung stellen. Das nächste Prinzip, und auch das sehr fundamental, gehe ich schnell drüber, Cachen. Cachen, wo immer es möglich und sinnvoll ist. Egal, welche Caching-Routine implementiert wird, ein Write-Through, ein Write-Ahead, was auch immer, versuchen Sie, Daten zu cachen, weil gerade, und das ist der dritte Teil, Async Backup Processing mit Datenbank-Endpunkt, mit Data Stores. Datenbanken sind immer so ein sehr, ich nenne sie mal Weak Missing Link. Datenbanken zu skalieren ist sehr problematisch. Wenn eine Oracle, ein Microsoft SQL Server nicht mehr diese Performance bringt, die ich brauche, mehr Performance rauszukitzeln, ist sehr, sehr schwierig. Und von daher, wann immer möglich, Caching-Mechanismen implementieren und das ganze System asynchron aufbauen. Und mit asynchron meine ich nicht nur dieses schöne neue Feature in Visual Studio, Async Await, sondern das Komplettsystem asynchron aufbauen. Das heißt, wenn ein Request reinkommt, was ich bei manchen Architekturen gesehen habe, der Request kommt rein, es ist sauber skaliert worden, es ist ein Scale-out durchgeführt worden. Nur leider wartet diese Instanz, bis der Worker zurückmeldet, ich habe es getan. Und dieser Worker wartet wiederum, bis die Datenbank meldet. Das ist der Wert. Das ist wirklich etwas, wo Sie vermeiden sollten, wann immer es möglich ist, gehen Sie in asynchrone Prozesse. Das heißt, das Frontend sagt nur dem Backend, tu etwas und wartet danach nicht, bis diese Aktion, bis diese Tätigkeit erledigt ist, sondern benutzt vielleicht ein Service Bus Queue, ein Service Bus Topic Subscription, um wieder notifiziert zu werden, wann diese Arbeit durchgeführt ist. Dadurch entkoppeln sie die Systeme und ein System muss nicht aufs andere warten. Und das sind wirklich grundsätzliche Architekturparadigmen, die sollten Sie, wenn Sie ein hochskalierendes, ein hochverfügbares System designen, das sollten Sie einfach immer ein Stück weit berücksichtigen. Und das findet, egal wo Sie sind, immer im lokalen oder im On-Premise-Rechenzentrum statt. Wenn wir dann weitergehen, und ich weiß nicht, wer die Frage schon hatte, ich bekomme im Regelfall vom Projektleiter und Projektmanager, wie immer sie gerade vom Titel her heißen, die Frage, was kostet das? Und die klassische Antwort ist ja immer, naja, wirklich wissen tue ich es nicht. Kommt drauf an, müssen wir mal schauen. Aber im Regelfall kommen die Manager mit klassischen Zahlen auf sie zu. Man sagt, dieser Dienst im ersten Jahr 5.000 User, im zweiten Jahr 10.000 und im dritten Jahr 30.000 User. Was wird mich das kosten? Und da hilft Ihnen ein Tool, einmal bei der Kalkulation von diesen Kosten, aber auch bei der Stabilität des kompletten Services. Und es ist wenig ein Tool, es ist auch ein Pattern, und zwar das Pattern der Scale Unit. Das heißt, Sie nehmen einmal Ihr Design, ihren Aufbau, wie sie ihn designt haben. Hier in dem Fall zwei Frontend-Nodes, zwei Worker-Rows, in der Mitte einen internen Load-Balancer, eine bestimmte Cache-Größe und ein Data-Storage. Das nehmen sie und dann testen sie aus, wie viele User kann ich damit hosten. Wie viele User sind gut genug, um damit arbeiten zu können? Weil klassischerweise, wenn sie viel, sagen wir, in den Fachmagazinen lesen oder Vorträge besuchen, was ist die klassische Antwort, wenn mehr Last auf ihr System kommt? Aktivieren sie Autoscaling. Dann kümmert sich die Cloud darum, dass mehr Instanzen automatisch hinzugefügt werden. Und wenn weniger Last ist, gehen wieder die Instanzen weg. Das lese ich sehr häufig in Blog-Einträgen und sehe ich auch sehr häufig in meiner täglichen Arbeit. Und das ist auch so, das stimmt. Nur die Problematik ist, stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt das System für 5.000 User designt. Jetzt haben Sie 50.000 drauf. Sie haben Autoskalieren auf den Frontend-Nodes. Die 50.000 User werden bedient werden können, weil die Nodes autoskalieren. Sie haben nicht mehr zwei, vielleicht haben Sie dann 10. Was passiert mit dem Cache-Layer? Weil vielleicht ist der Cache-Layer jetzt zu klein. Was passiert mit der Datenbank, wenn die jetzt auf einmal 50.000 Anfragen zu tragen hat? Und eine Datenbank skaliert nicht automatisch. Eine relationale Datenbank hat im Regelfall keinen automatisch skalierenden Mechanismus. Da müssten Sie dann in eine, ich nenne es mal, NoSQL-orientierte Datenbank, in einen Key-Value-Store abtauchen. Aber ganz, sind wir ganz ehrlich, wie viele Line-of-Business-Applikationen arbeiten momentan mit relationalen Datenbanken? Ein Großteil. Es sind nicht viele Line-of-Business-Applikationen, die bereits andere Storage-Methoden benutzen. Das heißt, Sie designen einmal das System und sagen, das ist meine Scale-Unit. Und diese Scale-Unit kann jetzt 5.000 User tragen. Sie haben die 5.000 User, jetzt kommen 5.200 im nächsten Monat. Was tun Sie? Sie skalieren nicht auf Cloud-Service-Level, auf Worker-Level, sondern Sie packen eine zweite Scale-Unit dazu. Das heißt, Sie haben Ihre Scale-Unit 1, 5.000 User, Sie haben jetzt 200 User mehr, Sie packen eine zweite Scale-Unit dazu und leiten die User zur zweiten Scale-Unit. Was Sie jetzt tun können, in der zweiten Scale-Unit, die einzelnen Instanzgrößen müssen nicht so groß sein wie bei der volllastlaufenden Scale-Unit. Das heißt, wenn wir hier vielleicht Maschinen, in Azure heißen sie eben A4, A6, A8. Wenn wir hier vielleicht A8-Maschinen haben, könnte man die kleinere Scale-Unit erstmal mit A4-Instanzen betreiben, weil es sind nur 200 User da drauf. Und sobald mehr User draufgehen, bis die 5000 wieder erreicht sind, kann man hier ein Scale-Up durchführen in der Scale-Unit. Und sobald wieder 5000 Userzahlen überschritten worden sind, packen sie eine neue Scale-Unit dazu. Dadurch gibt es Ihnen die Möglichkeit, oder so eine Architektur gibt die Möglichkeit, Ihrem Management zu sagen, das wird Betrag Y kosten. Sie können es sehr, sehr einfach nach oben skalieren und nicht nur einzelne Dienste, sondern das Komplettsystem. Und vor allen Dingen, wenn Sie in georeplizierten Maßstab denken müssen, wenn Sie sagen, mir reicht ein Rechenzentrum bezogen auf die Sicherheit nicht aus, weil dieses Rechenzentrum könnte ausfallen. Ich brauche ein Sekundärrechenzentrum. Und Sie haben ein Konzept mit einer Scale-Unit aufgebaut. Dann nehmen Sie einfach die Scale-Unit, die skripten Sie in der Erzeugung und lassen das Skript in einem anderen Rechenzentrum laufen. Ne? Und schon haben Sie ein ausfallsicheres Zweitrechenzentrum. Ein netter Nebeneffekt ist, was bei mir in der täglichen Arbeit aufgetaucht ist, so Scale-Units, man kann hier beispielsweise einen Free-Test-Cluster betreiben und wenn der von der Performance her mal nicht so gut ist, es ist ein Free-Tier. Da werden nicht gleich Beschwerden kommen. Aber wenn Sie Premium-User haben, wo Sie bestimmte Bandbreiten zusichern, wo Sie bestimmte Performance zusichern, dann packen Sie die auf eine andere Scale-Unit, wo Sie sicher im Griff haben, die Useranzahl und dass genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Das heißt, so ein Konzept einer Scale-Unit ist ein architekturelles Konzept, um die Kosten ermitteln zu können, hilft Ihnen aber auch, um das komplette System ausfallsicher und vor allen Dingen replizierbar wieder aufbauen zu können. Und das würde ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Nur wenn wir weitergehen, jetzt haben wir ja gehört, mehrere Instanzen, Scale Out, den Dienst auf mehreren Instanzen betreiben. Und ich habe das hier mal in einem Beispiel gemacht. Ich habe also einen Dienst, einen Service, ich bin von Microsoft, gehen wir mal von einem Linux-basierten Service aus, was in Microsoft Azure laufen soll. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Linux-basierte Dienste in den Rechenzentrum laufen. Was ich tun muss, ich gehe in Azure in den Infrastrukturbereich. Und das sind virtuelle Maschinen, wo ich alles installieren kann. Ob das eine Oracle-Maschine ist, eine CentOS, eine CoreOS mit Docker, egal. Es ist einfach eine Infrastrukturmaschine. Und ich habe hier einen Dienst, man sieht ihn oben, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Er nennt sich HASRV, High Availability Service. Den habe ich definiert. Und wenn ich mal in diesen Service hineinschaue, das müsste jetzt kommen, ich habe hier ein bisschen Internetproblematiken, und ich schaue in die Instanzen, ich habe hier genau 3 Instanzen, up and running, die laufen. Und jetzt ist die Frage, ist das stabil? Ist das hochverfügbar? Weil ich habe eigentlich alles getan, was ich bisher gesagt habe. Ich habe mehrere Instanzen, ich habe ein Scale-Out betrieben und die mehreren Instanzen werden unter einem Cloud-Service betrieben. Das heißt, wenn einer davon ausfällt, das ist ein Load-Balancer vorne dran, bekommt die nächste Instanz. Gehen wir ein Stück weiter, das ist ein Linux-basierter Dienst. Sagen wir mal, das ist eine Datenbank, MySQL, Mongo, irgendetwas in die Richtung, wo ein Quorum von Maschinen braucht, dass immer 2 Maschinen up und running sind, um einen Read oder einen Write zu bestätigen. Und jetzt die Frage, wird das stabil sein? Ist das gut genug oder habe ich etwas übersehen? Irgendwelche Ideen? Gut, wenn ich so provokant frage, das ist ein Rechenzentrum. Das heißt, wenn das Rechenzentrum ausfällt, hätte ich ein Problem in meinem Dienst. Guter Hinweis, gehen wir mal nur von diesem Rechenzentrum aus. Ist das stabil genug im Rechenzentrum? Weil ich habe 3 Instanzen. Die Antwort ist nein, sonst würde ich natürlich nicht so provokant fragen. Weil schauen wir uns mal ein Stück genauer an. Wir haben hier, habe ich da einen Laserpointer drauf? Gut, wir haben hier eine sogenannte Update-Domain bei diesen 3 Maschinen. Und wenn man sich das genau anschaut, habe ich eine Update-Domain 0 und eine Update-Domain 1. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet schlicht und ergreifend, diese virtuellen Maschinen sind virtuelle Maschinen. Das heißt, wir haben einen zugrunde liegenden Hypervisor und dieser Hypervisor startet diese virtuellen Maschinen. Und was muss jetzt ein seriöser Rechenzentrumsbetreiber tun? Er muss auch den unterliegenden Hypervisor patchen, wenn es Sicherheitsprobleme, oder nicht Probleme, wenn es Sicherheitsupdates gibt, wenn es neue Funktionen gibt. Und was passiert in so einem Fall? Microsoft patcht den zugrunde liegenden Hypervisor, fährt die Gastbetriebssysteme herunter und fährt sie dann auf bereits gepatchten Maschinen wieder hoch. Das heißt, es ist ein kleiner Zeitrahmen, wo dieser Dienst nicht zur Verfügung steht, weil er gerade umgezogen wird auf bereits gepatchte Hardware. Das ist aber tödlich in meinem Szenario, weil ich brauche ein Quorum von 2 Servern, die online sind und ich habe aber hier 2 Update-Domains nur. Und Update-Domain heißt, Microsoft geht her, packt die Maschinen, die in einer Update-Domain sind, fährt sie runter, stellt sie auf anderen Maschinen wieder und fährt sie hoch. Das heißt, im ungünstigsten Fall habe ich nur eine Maschine zur Verfügung, ich verliere mein Quorum und schon ist mein Dienst nicht mehr hochverfügbar. Und das ist jetzt nicht nur in Azure, das ist bei allen Rechenzentrumsprovidern, es heißt nur ein bisschen anders immer. Ja. Microsoft gibt eine Meldung raus, es ist ein Wartungsfenster bei Single-Instance-Services. Das heißt, wenn Sie nur eine Maschine haben, dann schickt Microsoft eine Meldung raus, pass auf, das ist unser Wartungsfenster, sorgt dafür, dass das keinen Impact hat. Hier ist es spannender. Hier sind es bereits mehrere Instanzen hinter einem Cloud-Service. Das heißt, wir als Microsoft können nicht wissen, dass wir hier 2 Server always up and running brauchen, um das Quorum zu erreichen. Aber da gibt es natürlich ein Mittel dazu. Und zwar, wenn wir uns den Cloud-Service genauer anschauen, und irgendwann werde ich jetzt dann mal auf die Details von dem Cloud-Service reingehen, hoffe ich doch. Es ist etwas, was sich Availability Set nennt. Und Availability Set, das sieht man hier, ich bin jetzt auf die Server Node 1, die ist in keinem Availability Set. Wenn ich jetzt die Maschine 2 und 3 mir betrachte, die sind in einem Availability Set. Und zwar in dem Availability Set HR-SRV, High Availability Service. Und was ich jetzt tun muss, ist, ich muss die eine Maschine, die nicht in einem Availability Set ist, die muss ich in dieses Availability Set mit hineinbringen, weil jetzt wissen wir als Microsoft, hoppla, diese Maschinen gehören zusammen und diese Maschinen brauchen ein gewisses Quorum, um ihre Dienstleistung, ihre Funktionalität erbringen zu können. Und ich habe das jetzt hier getan mit dieser Server Node 1, Successfully Configured Virtual Machine. Ich habe jetzt diese Maschine in das gleiche Availability Set mit hinzugenommen. Und wenn man sich jetzt, und ich hoffe, ich mache das dann irgendwann mal, wenn man sich jetzt mal die Übersicht ansieht, wo sind denn diese Services deployed, dann hat man hier auf einmal 3 Update-Domains. Sprich wir, wenn ein Host-Upgrade notwendig ist, wir, Microsoft oder das Rechenzentrum, wird jetzt nicht mehr 2 Maschinen herunterfahren, den Hypervisor patchen und auf andere Hardware hochfahren, sondern eine nach der anderen. Und das gibt uns wieder die Möglichkeit, das Quorum von 2 Servern zu halten. Und das ist etwas, das würde ich sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben. Wenn Sie nichts aus der Session mit rausnehmen, nehmen Sie das mit. Das heißt, selbst wenn Sie 3 Maschinen betreiben, schauen Sie, dass die in den richtigen, ich nenne es mal Maintenance-Containern stecken. Weil bei Azure ist es das Availability-Set, was sich dann in Fault- und Update-Domains aufgliedert. Bei anderen Rechenzentrumsbetreibern ist es vielleicht die Availability-Zone. Und hier müssen Sie in unterschiedlichen sein. Schauen Sie sich dieses Konzept an, wenn Sie wirklich einen hochverfügbaren Dienst aufbauen. Und wenn wir näher nach Azure eingehen, wir haben hier ein paar Begriffe. Einmal die Fault-Domain. Und wenn ich zurückgehe, haben wir auch bei unseren Diensten eine Fault-Domain mit drinnen gehabt. Fault-Domain ist eine physikalische Fehlerquelle, also eine physikalische Zusammenfassung von Geräten, wenn Sie beispielsweise hinter einer Netzwerkinfrastruktur stehen, wenn Sie beispielsweise hinter einer Power-Infrastruktur stehen. Und schauen Sie drauf, dass Ihre Dienste auf verschiedene Fault-Domains verteilt sind. Das können Sie über dieses Availability-Set-Setting beeinflussen. Wenn Sie das haben, denken Sie an diese Upgrade-Domains. Die benutzen wir für die Host-Updates von dem unterliegenden Hypervisor. Wir benutzen sie auch, um Software-Updates in die Maschinen hineinzuspielen. Also wenn Sie eine V2 von Ihrem Dienst deployen, schauen Sie, dass immer das Quorum, das Sie benötigen, im gleichen Availability-Set ist. Und das Dritte, das ist wirklich das Availability-Set, was ich Ihnen ans Herzen legen möchte. Schauen Sie sich das, wenn Sie einen hochverfügbaren Service in Infrastructure, also bei virtuellen Maschinen betreiben, schauen Sie sich das ganz genau an. Und jetzt die gute Nachricht, betreiben Sie es nicht in Infrastruktur, sondern in Platform as a Service, also eine Abstraktionsebene höher, wo Sie sagen, Microsoft, das sind meine Bits, das ist die Konfiguration dazu, betreibt das für mich, kümmern wir uns drum. Das heißt, sobald Sie da mehrere Instanzen betreiben, kümmern wir uns drum, dass es in die richtigen Availability Sets, in die richtigen Upgrade Domains hineinpasst, weil dann wissen wir, weil Sie uns Konfiguration geben, was davon muss hochverfügbar sein. Schauen Sie sich dieses Konzept an. Egal bei welchem Rechenzentrumsprovider Sie sind, schauen Sie sich das Konzept an. Und wenn der Rechenzentrumsprovider Ihnen dieses Konzept gar nicht anbietet, überlegen Sie dann zweimal, wie der Anbieter die Maschinen patchen kann. Weil wenn er dieses Konzept nicht anbietet, hat er kein Konzept des Patchens. Und wenn er kein Konzept des Patchens hat, dann fragen Sie sich, wie sicher ist er? Weil er hat dann nicht in seinen Standardprozessen Software zu aktualisieren und neuen Bedrohungssignaturen anzupassen. Halten Sie das einfach im Kopf, wenn Sie an hochverfügbare Dienste denken. Und fragen Sie das auch mal Ihr internes Rechenzentrum, Ihren internen Provider, wie er damit umgeht. Ist immer sehr, sehr spannend, gerade wie ich, wenn ich bei Kunden, bei Partnern bin, wenn wir die Fragen an die interne IT stellen. Kommen immer sehr, sehr spannende Antworten. Das ist alles, was ich Ihnen so mit dem Compute-Teil auf den Weg geben möchte. Also skalieren, Scale-out, Cachen, asynchrones Prozess und haben Sie einen Blick auf diese Deployment-Container. Einfach im Kopf halten. Jetzt kommen wir so ein bisschen Local Data Store. Wie kann ich denn meinen Datenspeicher skalieren? Wie kann ich meinen Datenspeicher hochverfügbar machen? Jetzt lässt mich mein Klicker. Da ist er. Die einfachste Variante, die ist natürlich Sharding. Ich weiß nicht, hat jemand mit Sharding gearbeitet? Ja, ein paar Hände sehe ich. Sharding heißt schlicht und ergreifend, ich versuche auch meinen Database-Tier zu skalieren und nicht ein Scale-Up. Größere Maschine, mehr Hauptspeicher, mehr Prozessoren, sondern ein Scale-Out. Mehrere Maschinen, mehrere Datenbanken. Und das Klassische ist das Sharding, das, ich nenne es mal Tenant-spezifische Sharding. Das heißt, wir haben jetzt in dem Beispiel 4 Datenbanken plus eine Master und alle Kunden, die vielleicht mit B beginnen oder, Krones Beispiel, alle Maschinen, die eine bestimmte ID haben, die mit B beginnt, melden ihre Daten an diese Datenbank, weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass die Statistiken auch andere Maschinen in diesem, sag ich mal, in dieser Produktionsstätte brauchen. Das heißt, es nützt mir eigentlich auch von der Logik her nichts, wenn ich die Daten von Maschine A in der gleichen Produktionsstraße in der Datenbank 1 habe und in der Datenbank 4. Sondern es ist wirklich ein logisches Sharden der Daten in eine physikalische Datenbank, sodass die Requests für alle Devices mit B in die Datenbank 1 gehen, die Requests für alle Devices, die irgendwie im Schlüssel mit K beginnen, die gehen in die Datenbank 4. Und dann haben wir noch eine Datenbank, das ist sozusagen die Master-Datenbank, die merkt sich mehr oder minder die Connection Strings und welche Daten in dieser Datenbank drin sind. Ganz klassisches Sharding-Konzept, kann ich jedem empfehlen, mal zu implementieren, macht überhaupt keinen Spaß nicht. Gibt 1000 Probleme, auf die man achten muss. Aber wir können es noch schlimmer machen. Wir können eine Master-Slave-Konfiguration fahren in der Datenbank. Das heißt, Writes gehen vielleicht in einen Short, in eine physikalische Datenbank. Reads werden von anderen Datenbanken bedient. Und genau das haben wir bei Krones getan. Weil wir haben sehr viel statistische Informationen. Das heißt, die Algorithmen, die diese KPIs berechnen, die greifen sehr viel lesend auf die Datenbanken zu. Und die Devices senden ihre Daten in eine Datenbank und sobald die geschrieben ist, replizieren wir sie einfach in den anderen Datenbanksysteme hinein, um eine Last zu ermöglichen, um die analytische Last auf mehrere Systeme zu verteilen. Was funktioniert da hundertprozentig nicht? Wir haben nicht 100% als gegeben, dass immer die letzten Daten dort drinnen sind. Und da kommt es wieder auf den Anwendungsfall drauf an. Jetzt in so einem Szenario, wo wir auch Statistiken über einen Tageszeitraum berechnen, muss die Datenbank nicht auf der letzten Millisekunde akkurat sein. Da kann es auch mal sein, dass ich vielleicht die letzten 2 Telemetrie-Ingests von einem System nicht in meiner Statistik habe. Und dann kann ich so ein System gehen und dann, wenn ich masochistisch veranlagt bin, kann ich auch noch in ein Peer-to-Peer-System gehen, wo jede Datenbank ein Read und ein Write abkommen kann und ich habe ein Synchronisierungsframework im Hintergrund, was es alles in die einzelnen Systeme synchronisiert. Das habe ich einmal implementiert, das hat richtig Spaß gemacht, hat lange gedauert. Aber dieses Sharding-Konzept ist eines der wenigen Möglichkeiten, um wirklich den Database-Tier zu skalieren. Und um das einfacher zu machen, gehen wir nochmal auf das Einfach-Sharding zurück, wo wirklich Daten für einen Tenant in eine physikalische Datenbank kommen. Und da gibt es etwas von Microsoft, was noch relativ unbekannt ist. Und zwar nennt sich das Azure SQL Database Elastic Scale. Und jetzt vergessen Sie mal das Azure vorne dran. Das funktioniert auch on-premise mit Ihrem SQL-Server, was vielleicht Ihre IT oder was Sie sich selbst zur Verfügung gestellt haben. Und was finden wir da? Wir gehen wieder von 3 Datenbank-Shards aus in dem Beispiel, plus eine Master-Datenbank, die sich merkt, die Connection Strings und welche Daten sind in welcher Datenbank. Im Elastic Scale-Sprech nennt sich das die Global Shard Map. Wenn es da so eine Global Shard Map gibt und ich greife auf eine von diesen Shards zu, dann ist das der Single Point of Failure. Weil wenn die ausfällt, verliere ich den Zusammenhang, wo sind welche Daten. Problem 1. Problem 2. Jeder Request geht in diese Global Shard Map hinein. Das heißt, das ist nicht nur ein Single Point of Failure, das ist auch ein Single Point of, hier geht die Performance verloren, weil sich jeder bei diesem Zugriff anstellen muss. Und was tut man in so einem Fall? Wieder dieses Sharding-Mechanismus in einem Shard implementiert. Man packt replizierte Informationen in die einzelnen Shards und um es wirklich performant zu machen, cached man es, wieder zurück an das erste Key Pattern, cachen, cachen, cachen. Man cached es auch in der Client Library, da wo wirklich die Zugriffe stattfinden. Und das gibt es out of the box als NuGet Package. Und wir haben auch noch Management-Funktionalitäten mit dazu, um zu sagen, die Daten von Shard 1 müssen jetzt in Shard 2, weil ich meine Aufteilung vielleicht ein bisschen unglücklich gemacht habe. Cool ist jetzt, wie kann ich zugreifen? Und es gibt einen Local Shard Zugriff, das heißt, die Applikation sagt ganz genau, ich habe den Key A oder Key 1. Und bitte, liebes System, verbinde dich jetzt mit der Datenbank, wo die Daten für den Key 1 liegen. Oder Statistiksysteme, select all from, sales, where, Zeitraum between. Da brauche ich wieder alle Shards. Es gibt auch einen Cross-Shard-Mechanismus, eine Cross-Shard-Query. Und schauen wir uns das mal näher an. Ich greife jetzt da auf meine Konserve zurück, weil ich ein bisschen Internet-Konnektivitätsprobleme habe. Den Source-Code finden Sie auf meinem GitHub-Account unter der URL. Aber so sieht es aus. Ich habe hier 3 Datenbanken. Die obere, Rob Eichdev Azure SQL 1, ist sozusagen die Master Shard Datenbank. Und dann habe ich Shard 1 und Shard 2 als die Datenbanken. Wenn ich mir das Ganze im Explorer anschaue, im Management Studio, das müsste jetzt hier kommen oder sollte kommen, dann sehe ich auch die Verteilung dieser Datenbank oder das Layout. Man sieht hier die 3 Datenbanken. Das ist die Master, die Global Shard Map. Das sind die 2 Datenbanken, Shard 1 und Shard 2. Schaue ich mir mal die Tabellen an, dann sehe ich hier Shard Database Schema Info, Shard Map Manager Info und so weiter. Das sind wirklich die Tabellen, wo die Datenbank verwaltet, welche Daten sind in welcher physikalischen Datenbank. Gehe ich in die Shards, sehe ich ähnliche, allerdings nur gecachte. Und ich sehe auch hier mit DBO Customer die wirkliche Datenbank und das gleiche natürlich auch bei Shard 02. Und wenn ich jetzt hier weitergehe, ich habe hier einzelne Verbindungen zu den Datenbanken. Und wenn ich, ich mache das mal größer, wenn ich hier ein Select from Customer mache, auf dem Chart 1, dann sieht man hier ein bisschen klein, aber das ist die ID 1 und der Name war FN-1, also ID 1 und Customer 1. Mache ich das Gleiche im Chart 2, dann habe ich ID 6 und FN, der Name war 6. Und das ist der Code dazu. Den würde ich jetzt einfach mal laufen lassen. Das ist eine kleine ASP.NET-Applikation mit einem Hintergrundbild von Nürnberg, was ich gestern gemacht habe und wo ich stolz drauf bin, dass ich es noch einbinden konnte, wenn es denn kommt. Da ist es. Marientor-Zwinger oder wie das Ding heißt. Ich greife hier oben auf Elastic Scale und jetzt sehe ich eine Data-Dependent Routing Single Shard. Was tue ich? Ich habe hier ganz normal meine Open Connection for Key Methode aus dem SDK und ich sage der Methode, bitte hol mir den Connection String für den Key 1 und mach dann ganz normal SQL Connection, Select from Customer, Data Reader und ich hole den Namen, den First Name raus. Schauen wir uns den an. Wenn wir jetzt dann gleich den Namen sehen, einmal die ID 1 und den Namen, der wirklich in dem Chart 1 ist. Das heißt, ich habe mich nicht darum gekümmert, wo ist der Connection String und so weiter, sondern ich sage dem SDK nur, gib mir bitte die Datenbankverbindung, und da sieht man FN11, das ist wirklich die Daten aus dem ersten Chart. Gib mir bitte die Daten, wo der Key 1 gespeichert ist. Und das System kümmert sich, um die richtige Datenbank auszuwählen. Single Shard Query, Data Dependent Routing. Das gleiche kann ich mit Multishard machen. Und da ist es ein bisschen komplexer, ein bisschen anders gegenüber den bisherigen IDO.NET Methoden. Hier sage ich, gib mir nicht eine normale Standard Connection, sondern gib mir eine Multishard Connection. Weil ich möchte ja in alle Shards zugreifen und Daten abholen. Und dann basierend auf dieser Multishard-Connection kann ich ein Multishard-Command mir holen. Und dann ist es wieder genau das Gleiche. Select all from customer. Ich führe es aus und hole mir die Daten raus. Und wenn man sich das genau anschaut, der First Name, der jetzt dann gezeigt wird, FN6, Daten aus zweitem Chart. Ich gehe einfach im Code durch, nächstes, String First Name. Und jetzt habe ich die Daten aus dem Chart 1. Ohne im Code die Verbindung zu irgendeiner Datenbank wechseln zu müssen. Das macht das SDK für mich. Und das ist ein Weg, wie man die Datenbank-Tier sharden kann. Wo ich auch eine Datenbank skalieren kann, wenn ich mehr Datenbank-Power brauche. Und das gibt es out of the box für Cloud oder auch für On-Premise von Microsoft. Einfach Azure Elastic DB Scale und dieses SDK implementieren und dann hat man das. Und das finde ich sehr, sehr, ich nenne es mal powerful. Dadurch kann ich den Datenbank-Tier sharden. Das beantwortet noch nicht die Frage, die wir hatten. Da würde ich dann nochmal dazu kommen, wie ich sowas baue. Aber das ist alles, was ich lokal berücksichtigen muss. Wenn ich das nicht lokal habe, brauche ich gar nicht dran denken, mehrere Rechenzentren aufzubauen. Weil das ist wirklich die Hausaufgabe, die ich erledigen muss. Wenn ich jetzt aber die Hausaufgaben erledigt habe und ich möchte jetzt auch den Ausfall eines Rechenzentrums absichern, was ist der nächste Schritt? Jetzt geht es in den Geo-Redundant Compute. Und Azure bietet hier einen Dienst, nennt sich Traffic Manager. Und Traffic Manager können Sie sich vorstellen als einen DNS-basierten Load Balancer. Das heißt, wir haben User oben, die gehen auf eine bestimmte URL vom Traffic Manager und der Traffic Manager hat eine bestimmte Konfiguration. Und anhand von dieser Konfiguration kann er entscheiden, wo soll ich diesen Traffic hinrouten. Und nehmen wir mal eine der Konfigurationen der möglichen, das ist die Failover-Konfiguration. Das heißt, der Traffic Manager weiß, welche Endpunkte sind in welchem Rechenzentrum verfügbar, welche können angesprochen werden. Und wenn einer von diesen Endpunkten nicht ansprechbar ist, sagt er, ah, Rechenzentrum, du bist nicht operabel, jedweder Request geht in ein anderes Rechenzentrum. Dieses Failover ist nur eine Möglichkeit. Wir können im Load Balancer oder Entschuldigung, im Traffic Manager auch ein Round Robin, das heißt Request 1, Rechenzentrum 1, Request 2, Rechenzentrum 2, um eine Streuung der Last durchzuführen. So können wir konfigurieren. Und was auch sehr, sehr spannend ist, Nearest Data Center. Denken Sie gerade an dieses Beispiel von der Krones. Die sind weltweit distributiert, diese Anlagen. Das macht nicht wirklich Sinn, all die Daten, wenn die Anlage vielleicht in Asien steht, nach Europa oder nach Amerika zu schicken. Sinnvoll wäre das, in ein asiatisches Rechenzentrum zu schicken. Und der Traffic Manager hat eine Policy, wo ich sagen kann, geh einfach ins nächstgelegene Rechenzentrum mit diesen Daten. Und nächstgelegen heißt nicht Kilometer nächstgelegen, sondern Netzwerkinfrastruktur nächstgelegen. Wo ist es also am schnellsten? Und wenn man das tut, dann kommt man sofort Storage. Request 1 geht in Rechenzentrum 1, Request 2 geht in Rechenzentrum 2. Beide greifen auf die gleiche Datenbank zu oder brauchen die gleiche Datenbasis. Wie kann ich sowas tun? Geo-Redundant Store. Und um das anzugreifen, lassen Sie uns ganz einfach beginnen. Azure Storage. Azure Storage ist der Dienst, wo die Daten abgelegt werden. Und hier haben wir drei Möglichkeiten, um Daten abzulegen. Die einfachste ist hier links, dreifach redundant in dem Rechenzentrum, wo der Dienst läuft. Das heißt, jedes Bit, jedes Byte, was Sie beispielsweise in einem Table Storage ablegen, wird lokal dreifach redundant gespeichert. Raucht eine von diesen Maschinen ab, who cares? Sie zumindest müssen sich nicht drum kümmern. Wir schalten intern auf eins der Replikas um und bauen ein drittes wieder neu auf. Das merken Sie im Regelfall gar nicht. Das andere Extrem ist Site A, Site B, Geo-Redundant Store. Das heißt, bei der Anlage von diesem Storage-Account machen Sie einen Switch und sagen, ich hätte den gern geo-repliziert. Was dann passiert, Sie speichern etwas lokal, es wird dreifach redundant lokal gespeichert und danach asynchron in ein Schwesterrechenzentrum, was eine bestimmte Distanz entfernt ist, um eine Geodisaster, eine Flut, ein Erdbeben und so weiter zu überleben. Und die Daten wandern automatisch asynchron in das zweite Rechenzentrum. Das heißt, Sie müssen sich gar nicht um das Synchronisieren kümmern. Und dann gibt es noch was in der Mitte, das ist zonenredundant. Das wird in einer Region in zwei verschiedenen Zonen gespeichert. Aber die beiden Extreme, dreifach lokal redundant und das andere Extrem, dreifach lokal plus repliziert und dort auch nochmal dreifach lokal. Klingt super, oder? RPO und RTO für diese Dienste. Was ist RPO und was ist RTO? RPO, Recovery Point Objective, und RTO, Recovery Time Objective. RPO heißt, wie viele Daten könnten theoretisch verloren gehen im Worst-Case-Szenario? Weil asynchrone Übertragung. Es könnte sein, Sie speichern, wir asynchron versuchen zu übertragen und in dem Moment kommt das Erdbeben und eine Leitung reißt. Oder das Rechenzentrum geht down. Die Energieversorgung bricht zusammen. Und zwar in einer Region, nicht im Rechenzentrum, sondern wirklich, wir haben ein Rechenzentrum in Amsterdam. Es gibt eine Flut und Amsterdam plus Surrounding ist einfach schwarz, ist offline. Jetzt könnte es sein, georepliziert, die RPO ist, im ungünstigsten Fall verlieren Sie 15 Minuten an Daten. Jetzt gibt es Szenarien, da sagen Sie, na gut, 15 Minuten, who cares? Das sind eh nur statistische Daten, wo ich einmal im Monat ermittle, da kann ich mit den 15 Minuten leben. Es gibt aber auch Systeme, wo Sie sagen, 15 Minuten Datenverlust, ich bin offline, jetzt bin ich tot, damit kann ich nichts mehr tun. Das müssen Sie im Kopf haben. Die RPO ist 15 Minuten für das Storage-System, selbst wenn Sie georeplizieren. RTO wird spannender. RTO ist die Zeit, wo der Provider sagt, und bis dahin garantiere ich dir, dass alles wieder funktioniert, bis diese Störung behoben worden ist. Und im Storage-Subsystem sagt Microsoft, und Microsoft ist nicht alleine, andere Rechenzentrumsbetreiber machen es ähnlich, sagen wir mal lieber gar nichts. Das heißt, wir halten uns als Microsoft frei, zu entscheiden, wann wir in das georeplizierte Rechenzentrum umschalten. Weil unsere höchste Prämisse ist, die Daten abzusichern. Und von daher, wenn Sie Manager-Magazin lesen, The New Services from Azure, hören Sie immer georepliziert und, und. Schauen Sie auch mal aufs Kleingedruckte und lesen Sie immer bei jedem Dienst RPO und RTO. Weil das hilft Ihnen dann zu entscheiden, reicht das für mich oder reicht es nicht? Und wenn Sie mit einem kaufmännischen Projektleiter rechnen, der sagt immer, reicht nicht, weil ich brauche 100% Verfügbarkeit und es muss ganz, ganz schnell sein. Es gibt Szenarien, da reicht es, aber haben Sie immer ein Auge drauf, wenn Sie so hochverfügbare Systeme designen. Das ist Pure Storage, wo auch das virtuelle Festplatten-Image gespeichert wird. Gehen wir ein Stück weiter in den Datenbankbereich, relationale Datenbanken. Was bieten wir da an? Nun, wir haben Infrastruktur, IaaS, und wir haben Cross-Region-VPNs. Das heißt, mit der Funktionalität können Sie, wenn Sie möchten, einen Cassandra, einen Mongo, einen Azure SQL Database High Availability Cluster aufbauen, wo Nodes in beispielsweise Europa laufen, und andere Nodes laufen in Amerika oder in Asien oder wo auch immer Sie möchten. Und Sie können diese Nodes miteinander verbinden über ein Cross-Regional VPN. Und schon haben Sie jedes Datum, und Sie haben es komplett in der Kontrolle, in zwei Kontinenten gespeichert. Das können Sie aufbauen. Das ist nicht schlimm, wenn man weiß, was man tut. Wie viele Administratoren haben Sie im Unternehmen, die einen lokalen HA-Cluster stabil aufbauen können, der auch das Disaster-Test-Szenario übersteht. Dann nehmen Sie den Administrator und lassen ihn noch mit VPNs, VNets und so weiter arbeiten, um es dann geo-replicated zu haben. Das geht technisch, es ist schwierig. Sie müssen genau wissen, was Sie tun, und Sie müssen es auch wirklich wöchentlich, monatlich testen, ob Ihr Failover-Szenario funktioniert. Weil das Schlimmste ist, Sie haben ein Szenario und Sie haben es nicht getestet und denken, wird schon klappen, wird schon funktionieren. Wenn Sie das nicht tun möchten, bieten wir aus Microsoft-Sicht einen Dienst dafür an. Das heißt, wir bieten einen Microsoft SQL Server in einer Hochverfügbarkeitslösung an, und zwar in zwei Ausbaustufen. Einmal Azure SQL Database, wie Sie es kennen und lieben, das ist georedundant. Das heißt, Backups werden georedundant gespeichert. Wenn was passiert, Backup zurückspielen auf einem anderen Rechenzentrum, auf einer anderen Instanz, und Sie sind wieder online. Aber Sie müssen es tun, Sie müssen es zurückspielen, Sie müssen die Backups finden. Das heißt, Ihr Dienst wird offline sein, für zumindest so lange, wie der Administrator braucht, um das zu tun. Reicht es nicht, haben wir den Azure SQL Standard Tier. Azure SQL Standard Tier sagt, wir als Microsoft kümmern uns um den Failover. Wir deployen es in verschiedenen Rechenzentren, in verschiedenen Geos. RPO kleiner 24 Stunden, RTO kleiner 24 Stunden. Im ungünstigsten Fall sind Sie einen Tag offline. Aber wir kümmern uns darum, automatischer Failover. Reicht das für Sie? Nehmen Sie den Dienst. Werden Sie nicht mit eigener Infrastruktur billiger bekommen, nicht verfügbarer bekommen. Reicht das nicht? Gehen Sie in die Premium-Tier, und da haben Sie eine Active Geo-Replication, wo Sie selbst entscheiden können, wann die Nodes umschalten. Das heißt, Sie gehen ins Portal, PowerShell, Commandlet und sagen, jetzt möchte ich meinen Primary nicht mehr in Europa haben, sondern in Amerika. Und ab da ist es soweit. RTO unter einer Stunde, wenn wir uns darum kümmern für einen Ausfall. Sie haben aber die volle Kontrolle, dass Sie es selbst tun. Es ist asynchron, RPO 5 Minutes. Das heißt, 5 Minuten könnte sein, dass Sie Daten verlieren. Reicht das? Das müssen Sie entscheiden. Da müssen Sie mit Ihren Administratoren sprechen. Wenn Sie selbst eine Infrastrukturlösung entwickeln, sind die 5 Minuten sehr gut, weil 5 Minuten braucht im Regelfall der Admin erst, bis er das Handy findet, wo dieser Notfallalarm drauf ist, und dann kennt er seine Passwörter. Sie kennen all diese Szenarien. Reicht das nicht? Auch dafür gibt es Referenzarchitekturen, wo Sie etwas entwickeln können. Und da würde ich gern ein paar davon vorstellen. Und zwar fangen wir ganz, ganz einfach an. Und das ist wirklich mein Kernsatz, den versuche ich immer zu bringen. Wenn Sie mit den Projektleitern sprechen, das Erste, was Sie immer hören, 100% Verfügbarkeit, obwohl das technisch gar nicht möglich ist, aber es ist immer 100% verfügbar und so schnell wie irgendwie geht, auch wenn man es nicht braucht. Schauen Sie sich die Anforderungen genau an. Seien Sie pragmatisch und overengineeren Sie das System nicht. Weil manchmal ist diese RPO von 15 Minuten, die ist okay. Weil wenn Sie ein Statistiksystem bauen, wo Milliarden und Milliarden und Milliarden von Telemetriedaten von einem Sensor einmal statistisch wöchentlich in einer kleinen Zahl ausdrücken und Sie verlieren vielleicht 15 Minuten dieser Ingests, das werden Sie in der Nachkommastelle wahrscheinlich gar nicht merken. Das müssen Sie an der Lösung selbst erkennen, und denken Sie über Graceful Service Degradation nach. Graceful Service Degradation heißt, was können Sie tun, damit der Endanwender zwar nicht den vollen Dienst bekommt, den vollen Leistungsumfang, aber trotzdem Leistungsumfang, wo er sagt, das passt. Sind wir mal ganz kess und denken an ein großes Internetversandhaus, und wenn Sie dort etwas bestellen, dann bekommen Sie, wenn Sie auf Bestellen klicken, dann bekommen Sie, vielen Dank für die Bestellung, wir liefern morgen aus. Sie bekommen aber auch manchmal eine Meldung, vielen Dank für die Bestellung, wir haben sie zur Kenntnis genommen und wir werden uns wieder bei Ihnen melden, wenn wir den genauen Liefertermin nennen können. Ist okay. In Wirklichkeit brennt bei diesem Versender gerade die Hütte, er hat keinen Zugriff mehr auf sein internes Lager und die kompletten Datenbanken sind alle tot. Und er hat Ihnen nur geschrieben, danke für die Bestellung, und sobald ich meinen Stress wieder im Griff habe, sage ich Ihnen auch, wann Sie das Zeug bekommen. Denken Sie über so etwas nach, bevor Sie im User sagen, Panic Error 405, ich weiß überhaupt nicht, wen ich jetzt anrufen muss, bitte komm in einer Stunde nochmal vorbei. Graceful Service Degradation. Und ausfallsichere, skalierende Systeme benutzen dieses Pattern extrem häufig, wo der Endanwender gar nicht merkt, dass im System gerade die Hütte massiv brennt, weil Dienste einfach nicht da sind. Bauen Sie solche Graceful Service Degradation Punkte in Ihre Architektur mit ein. Aber gehen wir es mal technisch an. Wir nehmen ein Beispiel, wieder aus diesem Krones-Case heraus, wo die Daten reinkommen. Sie werden über Microsoft-Dienste, Event-Hub, Stream Analytics bearbeitet. Und dann gibt es für das Reporting, für das wöchentliche Reporting, Dienste, die auf den SQL-Server zugreifen und Dienste, die auf den Storage zugreifen. Und für die Realtime schickt man die Daten nochmal in einen anderen Verarbeitungszweig. Wen das interessiert, Mittwochnachmittag spreche ich darüber. Was passiert jetzt, wenn diese beiden Storage-Systeme ausfallen? Nun überlegen Sie, reicht es Ihnen mit der RPO kleiner 15 Minuten für den Table Storage und reicht es Ihnen für die Geo-Replicated mit der RPO kleiner 30 Minuten? Wenn ja, nehmen Sie die Dienste und Sie sind fein, Sie müssen nichts entwickeln. Und gerade für statistische Auswertungen kann ich im Nachgang, wenn ich Daten noch nicht repliziert habe, die im Nachgang bulkmäßig wieder zum System übertragen. Ich habe sehr viele Architekturen gesehen, wo das einfach schlicht und ergreifend ausreichend ist, wenn man mal mit den Projektleitern spricht und sie wirklich fragt, was brauchst du wirklich? Wie muss die Statistik wirklich aussehen? Überlegen Sie das. Zweiter Punkt ist, es reicht Ihnen nicht. Sie haben eine Realtime-Auswertung oder eine zeitnahe Auswertung. Was können Sie tun? Der SQL-Server bricht weg. Nun, Sie können in den Premium-Dienst gehen und sagen, hey, Active Geo-Replication, jetzt habe ich in der Hand, wann ich umschalte und muss nicht auf Microsoft warten. Und ich schalte um und ich verliere im ungünstigsten Fall 5 Minuten an Daten. Reicht mir das aus? Gehen Sie zum Premium-Tier und Sie haben es vollkommen in der Hand, ohne dass Sie etwas entwickeln müssen und ohne dass Sie Ihren DevOps, Ihren Admin ein paar Schweißperlen auf die Stirn produzieren. Das ist eine Standardarchitektur, die sehr, sehr häufig eingesetzt wird. Gehen wir ein Stück weiter. Das User Interface, uns fällt einer von den Frontend-Servern aus, aber wir können dem Anwender, Kronesfall des Dashboards, nicht sagen, hey, service not available, please try again in 10 minutes. Dann wird der sofort anrufen und wird sagen, ey, was läuft hier ab? Was können Sie hier tun? Nun, Multi-Data-Center und in dem Fall Active-Passive. Das heißt, Sie haben Ihr Scale-Unit-System in Ihrem aktiven Rechenzentrum deployed. Sie packen Ihre Scale-Unit in ein sekundäres und Sie sehen hier im primären habe ich A5 drei Instanzen, im sekundären Notfallrechenzentrum habe ich nur 2 A3. Kostensparen ist da einfach dahinter, weil es ist ein passives Standby-Rechenzentrum. Und wenn Ihnen die Storage und die Premium-RPOs von unter 15 Minuten oder unter 5 Minuten ausreichen, packen Sie es dazu und Sie haben sofort eine ausfallsichere Lösung mit 2 Rechenzentren. Passt das nicht? RPO unter 5 Minuten ist nicht okay. Das heißt, Sie dürfen keine Daten im 5-Minuten-Bereich verlieren. Was tun Sie dann? Das Gleiche. 2 Rechenzentren, aktiv-passiv, Hot Standby, Traffic Manager vorne mit dran, der den Traffic sauber routen kann. Und jetzt packen Sie einen eigenen Database-Layer dazu. Jetzt entwickeln Sie was. Nicht auf den DevOps verlassen, der im Zweifelsfall am Wochenende nicht erreichbar ist, sondern Sie entwickeln einen eigenen Database-Layer. Und wann immer was geschrieben wird, schreiben Sie in Ihr lokales System. Azure speichert es dann dreifach redundant und geben noch einen zusätzlichen Read auf eine Remote-Datenbank, die über ein Cross-Region-VPN mit Ihrem System verbunden ist. Und schon haben Sie dieses Datum in 2 Regionen. Klingt spannend. Was ist der Nachteil? Latency. Sie speichern in ein anderes Rechenzentrum Realtime. Das heißt, Sie müssen, bevor Sie dem lokalen Zugriff committen, müssen Sie abwarten, bis ein Quorum sagt, wir haben es alle gespeichert. Das heißt, alles, was hier sehr schön aussieht, hat auch einen Nachteil. Überlegen Sie ganz genau, kann ich damit leben? Weil damit haben Sie eine gewisse Performance-Beschränkung auf Ihrem Gesamtsystem. Oder reichen in dem Fall vielleicht doch wieder die 5 Minuten? Sind Sie da sehr, sehr pragmatisch? Sprechen Sie wirklich mit den Auftraggebern, was ist das Richtige? Sagen Sie, das ist auch nicht okay für mich, ich brauche noch was Besseres, dann wird es sehr, sehr spannend. Dann schreiben Sie nicht direkt, sondern schreiben asynchron eines der Kernpatterns, schreiben es in eine Queue, Azure Service Bus, Azure Topic Subscription und haben in den lokalen Rechenzentren Logiken, die diese Queues aufnehmen und danach schreiben. Das ist genau das Gleiche wie vorhin, nur performanter mit der gleichen Ausfallsicherheit. Caveat, was Sie schlucken müssen als bittere Pille, das müssen Sie entwickeln und da müssen Sie ganz genau aufpassen, was Sie entwickeln und wie Sie es entwickeln, weil es geht um Ihren Datenbanktier. Und Sie wollen ein System bauen, was dieses Problem der unter 5 Minuten Datenverlust ausmerzt. Und wenn Sie jetzt natürlich ein System bauen, das so halbwegs funktioniert, dann haben Sie zwar auf dem Papier eine bessere Lösung, aber Sie verlieren mehr Daten als 5 Minuten. Haben Sie da ein Auge drauf? Aber die Architektur ist proven, die ist bulletproven, die läuft bei vielen Architekturen, wo wir als Microsoft direkt mit involviert waren. Wer findet, dass das doch irgendwie alles schwierig ist? Keiner? Dann kann ich jetzt aufhören. Jetzt sehe ich ein paar Hände. Das kann man alles tun. Das geht jetzt. Das können Sie jetzt tun. Sie können rausgehen, Sie können das alles hochfahren. Es wird funktionieren und wir haben solche Systeme am Laufen. Aber es ist doch ein Stück weit schwierig. Ich muss sehr viel beachten. Und wenn ich nicht genau weiß, was ich tue, habe ich vielleicht 98% beachtet und die letzten 2%, vielleicht ist das bei der Bundesbehörde passiert, die helfen dann wieder nicht und das ganze System ist für mehrere Tage offline. Was könnte man noch tun? Und, ja, es gibt etwas, was man tun könnte. Ja, habe ich sogar richtig geschrieben. Gehen wir mal, wie immer in der EDV, in das Jahr 1970 zurück. Und da hat ein sehr, sehr schlauer Kopf Actor-Based Computing erdacht. Und ich habe mal gedacht, Actor-Based Computing, was heißt das akademisch? Und das muss ich ablesen, weil das kann ich mir nie merken. Das ist ein Distributed Virtual Actor Model. Actors exist eternally and never fail. Never fail ist schon immer gut. Scalable, reliable und es ist auch noch ein elastisches Objekt. Und das implementieren wir und das löst die Probleme. Was heißt das in der Praxis? Nun, in der Praxis ist ein Actor das Zusammenbringen der Verarbeitungslogik plus der Status der Daten für diese Verarbeitungslogik. Das kenne ich, oder? Das ist doch eine Klasse aus dem objektorientierten Entwickeln. Und genau das ist es. Wenn wir jetzt, und in dem Beispiel für Krones, einen Device-Actor hätten und wir haben die Logik, wie diese Telemetriedaten verarbeitet werden können, plus die Telemetriedaten selbst in diesem Actor gespeichert, in dieser Klasse. Und nehmen wir mal an, wir hätten eine Runtime, die auf verschiedenen Nodes laufen kann. Und auf einem dieser Nodes haben wir hier vielleicht unseren Device-Actor. Und um den Ausfall sicher zu kriegen, gibt es den Primary Actor und der arbeitet. Aber wir haben Secondary Actors, Secondary Standby-Aktoren. Und die bekommen genau den gleichen Datentraffic, die bekommen all die gleichen Methodenaufrufe. Und erst wenn alle diese Methoden verarbeitet haben, gibt der Primary Actor, weil das Quorum erreicht worden ist, ein Commit an seinen Aufrufer zurück. Und jetzt könnte man so weit gehen, dass man diese Nodes auch noch über VNets verteilt. Und schon habe ich die Problematik gelöst. Weil jetzt kümmere ich mich als Entwickler nicht mehr um Web-Roles, Worker-Roles, Stateful-Services, sondern ich baue eine ordinäre, das wird aufgezeichnet, oder? Ich baue eine leistungsfähige Klasse und habe Daten und Verarbeitungslogik in dieser Klasse drinnen und sage dann einer Runtime, führt es für mich skalierend, hochsicher und redundant auf verschiedensten Nodes georepliziert aus. Und die gute Nachricht ist, das gibt's. Das haben wir. Und zwar ist das die Service Fabric, die Microsoft Service Fabric und der Reliable Actor Teil daraus. Es gibt noch Reliable Services, kann ich auch, wenn Sie interessiert, noch ein bisschen was dazu sagen, wenn ich dann noch Zeit habe. Und den Code, den ich da jetzt gerade zeigen werde, ist auch auf meinem GitHub-Account und das ist ein Reliable Actor. Das ist ein Marketing-Slide. Ich zeige es am besten im Code. Wie sieht so etwas aus? Und ich habe hier Visual Studio 2015 und ich habe hier das SDK für den Reliable Actor mit drinnen und Visual 2013 wollte auch was dazu sagen, aber in dem Fall würde ich lieber auf 2015 hören. Und ich definiere hier einen sogenannten Device Actor. Was ist der Device Actor? Nun, der Device Actor, ich mache das mal ein bisschen größer, damit man es besser sehen kann, 200%. Der Device Actor ist nichts anderes als eine leistungsfähige, ordinär will ich jetzt nicht in den Mund nehmen, eine leistungsfähige Klasse, die von einem SDK-Objekt Actor erbt. Und ich sage auch, und übrigens, dein Status, der immer persistiert sein muss, ist, bist du in einem Failure State, wie viele Telemetriedaten hast du bereits empfangen, wann war dein letzter Telemetriedaten-Ingest und wie heißt denn eigentlich die Machine-ID, weil die sendet der Device Actor vielleicht gar nicht oder die sendet das Device gar nicht. Das ist also eine ganz einfache C-Sharp-Klasse. Und dann habe ich hier eine einfache asynchrone Methode, Ingest-Telemetrie, async, und du bekommst ein Telemetriedatum, auch das ist kein Hexenwerk, Device-ID, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Verschmutzung, das klassische Beispiel des Kompressorschlauchs oder des Lüfters. Und dann sage ich, hey, erst einmal bei meinem Start, last ingest ist jetzt, ingest count, ich habe jetzt gerade einen empfangen. Ach, und wenn die Maschinen-ID, wenn es der erste ingest ist, noch nicht gesetzt ist, dann setz doch jetzt bitte mal die Maschinen-ID. Und jetzt, wenn die Verschmutzung größer als 50 ist und gleichzeitig die Temperatur größer als 25, dann bin ich als Device Actor überfragt, dann muss ich mal meine zugehörige Maschine fragen und muss der sagen, hey, ist das noch okay? Und die Maschine könnte vielleicht zu Machine Learning ausgehen, um zu überprüfen, ist das jetzt ein Messfehler, ist das ein Ausreißer? Oder die Maschine könnte überprüfen, ist das der einzige Sensor, der so komische Werte liefert? Oder sind es mehrere Maschinen, die in meiner Maschine diese komischen Sensoren liefern? Und so programmiere ich ein hochverfügbares System, was aktorenbasiert ist, indem ich danach sage, das habe ich jetzt, deploy das jetzt bitte, hier deploy in meinen lokalen Cluster, und hier habe ich einen lokalen Cluster Explorer. Ich kann den jetzt mal refreshen. Und jetzt sehe ich, hier habe ich meine Applikation mit dem Actor Backend Application. In diesem Backend habe ich zwei Aktoren. Und diese zwei Aktoren, sieht man hier, die laufen auf verschiedenen Nodes. Ich kann mir auch mal die Nodes anschauen. Und hier habe ich den Device Actor Replicas. Und ich sehe jetzt hier, der Primary läuft auf Node 1 und es läuft ein Active Secondary auch auf den Node, aber nur einer. Ein dritter läuft wieder auf einer anderen Maschine. Und die Runtime übernimmt vollkommen transparent, ich muss nicht eingreifen, sind die Nodes da, sind sie healthy, sind die kompletten Server da, ist das Cluster okay? Und es sollte etwas passieren, dann werden diese Nodes einfach auf andere Cluster umgezogen. Und so können sie sehr, sehr einfach mit Microsoft Service Fabric hochverfügbare, hochskalierende Applikationen bauen. Und um es noch ein Stück besser zu machen, wenn Sie bisher Cloud-Entwicklung betrieben haben, wenn Sie bisher Cloud-Entwicklung betrieben haben, dann hatten Sie immer das Problem, dass Sie, wenn Sie eine Web-Worker-Role definiert haben, dann hatten Sie einen Emulator und in der Cloud liefen andere Bits. Service Fabric, die Bits, die Sie jetzt downloaden können, sind die gleichen, die wir in der Cloud laufen lassen, die Microsoft selbst in der Cloud laufen lässt. Sie können, wenn Sie zukünftig entwickeln und die Service Fabric benutzen, diesen Code on-prem laufen lassen, diesen Code nach Azure schieben und Microsoft sagen, gib mir doch bitte mal einen hochverfügbaren Cluster. Und es sind die gleichen Bits und es ist die gleiche Runtime. Und die Runtime unterstützt Sie beim Management, Communication, Reliability, Activation und Testability. Wenn Sie das mehr interessiert, kommen Sie noch in einen anderen Vortrag von mir, da zeige ich es noch ein bisschen detaillierter. Und ansonsten bin ich jetzt ein paar Minuten drüber, aber die Top 3 Takeaways aus meiner Sicht, die Sie mitnehmen sollen. Schauen Sie sich wirklich die Architektur an und versuchen Sie es lokal stabil zu bekommen. Die 3 Key Patterns, Scale Up versus Scale Out, Asynchron und Cachen. Das nächste ist, schauen Sie sich Ihren Datenbank-Layer an. Skalieren Sie Ihren Datenbank-Layer, schalen Sie Ihren Datenbank-Layer und schauen Sie sehr, sehr pragmatisch immer Stateful Service Degradation im Hinterkopf. Schauen Sie an, was brauchen Sie wirklich davon. Ansonsten schauen Sie sich die Service Fabric an. Ich habe Ihnen gerade ein Stück, einen Hauch des Reliable Actors gezeigt. Wir haben auch den Reliable Service noch mit drinnen, wo Sie einen REST API hochverfügbar mit dem gleichen Konzept bedienen können. Und hier können Sie wirklich vom Local to Hyperscale gehen bei den verschiedensten Providern. Und ansonsten wirklich pragmatisch sein, und damit würde ich mich bedanken. Und wenn Fragen sind, stehe ich gern zur Verfügung. Dankeschön.